Wir haben heute Abend das Thema Sünde zwischen Brüdern, die Gemeinderegel Matthäus 18 und ihre Befolgung heute. Wenn es hier heißt Sünde zwischen Brüdern, sind auch unter anderem verantwortliche Brüder in der Gemeinde gemeint. Man kann es aber auch allgemeiner fassen, Sünde überhaupt zwischen Brüdern, zwischen Gläubigen. Und das schließt dann auch natürlich die Schwestern ein. Wenn in der Bibel Brüder steht, dann umschließt es oft auch die Schwestern. Manchmal werden die Frauen auch ausdrücklich genannt an verschiedenen Stellen. Aber es ist eine inklusive Sprache, die dann auch die Frauen einschließt. Natürlich abgesehen von der Frage der Ältesten und ähnlicher Themen, Gemeindeleitung, da geht es eben um Brüder. Aber deshalb können wir das Thema heute enger verstehen, aber auch weiter gefasst, je nachdem, was wir jetzt zugrunde legen. Ich möchte allgemein auch über Sünde zwischen Christen sprechen, die es eben leider auch gibt. Ganz mal abgesehen von der Sünde zwischen Ungläubigen oder zwischen Christen und Ungläubigen. Aber hier nun speziell auch die Frage, was ist, wenn der Bruder am anderen sündigt, wenn die Schwester an der anderen Schwester oder auch ein Bruder sündigt, wenn in der Gemeinde Schuld und Sünde vorkommen. Wir lesen dazu aus Matthäus 18, ab Vers 15. Die bekannte sogenannte Gemeinderegel. Matthäus 18, Abvers 15. Der Herr Jesus spricht: Sündigt aber dein Bruder, so gehe hin und halte es ihm vor, zwischen dir und ihm allein. Hört er dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er dich nicht, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jegliche Sache stehe auf zweier oder dreier Zeugen Mund. Hört er die nicht, dann sage es der Gemeinde. Hört er die Gemeinde nicht, so sei er dir wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wir wollen uns nochmal erheben zum Gebet. Lieber Heiland, mit Trauer sehen wir, dass auch zwischen Brüdern und Schwestern es immer wieder zur Sünde, zu Versagen und zu Boshaftem kommt. Herr, sei uns gnädig, reinige uns, vergib uns, erneuere uns, auch heute Abend, dass auch diesen Vortrag dazu dienen, dass wir uns prüfen, wo wir gesündigt haben aneinander und vor dir, und dass wir gereinigte Herzen bekommen, durch deinen Geist erneuert werden. Amen.
Amen.
Sünde zwischen Brüdern. Es ist wichtig, wenn wir Stellen in der Heiligen Schrift betrachten, dass wir auch immer den Kontext, den Zusammenhang berücksichtigen. Und diese Gemeinderegel steht zwischen zwei ganz wichtigen Stellen, ist alles wichtig in der Bibel, aber auch hier besonders wichtig, weil es um die Gemeinde des Herrn geht. Und direkt voraus geht das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Der Herr Jesus sagt: Was meint ihr, wenn irgendein Mensch 100 Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn sich's begibt, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt sind. Also ist auch bei eurem Vater im Himmel nicht der Wille, dass eins von diesen Kleinen verloren werde. Wir erkennen daraus, dass es bei dieser Gemeinderegel darum geht, den Verlorenen zurückzuholen. Es ist ein eminent seelsorgerliches Anliegen, wenn auch Gemeindezucht geschieht. Darauf werden wir noch zurückkommen. Es geht darum, dass keines von diesen Kleinen verloren werde, dass das verirrte Schäflein zurückfinde zur Herde, auch wenn die härteste Maßnahme eines Ausschlusses oder einer Gemeindezucht in manchen Fällen geübt werden muss. Und nach dieser Gemeinderegel in Matthäus 18 kommt dann etwas übers Gebet. Der Herr ist gegenwärtig, wenn zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, also durch Gebet können wir so viel erwirken am Herzen Gottes, auch dass Menschen umkehren und wieder zurückfinden zum Herrn und zur Gemeinde. Und anschließend kommt Ja, die bekannte Frage, wo der Apostel Petrus zum Herrn Jesus tritt und spricht: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug, 7-mal vergeben? 1-mal, 2-mal, 3-mal, 7-mal? Und der Herr Jesus antwortet, er spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Wer kann gut rechnen? 490-mal, also 1-mal, 2-mal, 3-mal. Ja, was ist gemeint? Die 7 ist eine vollkommene Zahl, das heißt vollkommen vergeben. Die Vergebung soll wirklich so sein, dass nichts mehr übrig bleibt, keine Schuld zurückbehalten wird. Aber Voraussetzung ist, dass die Schuld bereut wird, dass wirklich der Mensch auch Buße tut über seine Sünde. Vergeben können wir nicht, wenn die Sache nicht auch bereinigt wird. Und es gehören auch immer beide Seiten dann dazu. Natürlich, von unserem Herzen aus können wir vergebungsbereit sein. Aber wenn der andere die Vergebung nicht annimmt, ja, dann bleibt die Schuld auf ihm liegen. Haben wir auch gestern Abend schon einiges dazu gehört. Aber wir sollten immer den ersten Schritt tun und in der Liebe des Herrn dem anderen zuvorkommen. Nun möchte ich in zwei großen Abschnitten heute Abend dieses Thema mit uns beleuchten. Erstens, welche Arten von Sünde zwischen Brüdern gibt es? Und zweitens dann, wie kann die Sünde vergeben und bereinigt werden? Zur zweiten Frage haben wir ja schon Matthäus 18 gelesen, dieser Schritt, dieser stufenweise Vorgehensmodus, um diese Dinge in Ordnung zu bringen im Raum der Gemeinde. Aber zunächst einmal das Erste, welche Arten von Sünde zwischen Brüdern gibt es? Es gibt viel mehr, als ich jetzt hier nennen kann, können wir eine ganze Woche damit füllen. Aber wir wollen ja vor allem auch auf die Heilung da noch zu sprechen kommen, auf die Erneuerung. Aber doch einige Beispiele. Und bevor ich das Negative bringe, möchte ich erst mal sagen, wie es sein sollte in der Gemeinde Jesu Christi. Wie es sein sollte. Wir haben gestern gehört von der neunfachen Frucht des Geistes: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Jetzt habe ich eine vergessen, ja. Aber ihr erinnert euch noch, ihr könnt es nachlesen, die Freude, ja. In Galater 5, 22, vielen Dank. Und das sollte natürlich alles vorhanden sein, da wo wiedergeborene Menschen, wirkliche Christen zusammenkommen. Und an erster Stelle steht ja hier die Liebe sollte sein, die göttlich gewirkte Liebe, die sich selber hingibt, die vergebungsbereit ist. Die Liebe sollte herrschen. Und wenn wir wirkliche Liebe erbitten und uns schenken lassen, dann können wir auch auf den anderen zugehen und um Vergebung bitten und auch Vergebung schenken. Weiter sollte vorhanden sein in der Gemeinde herzliches Erbarmen, Barmherzigkeit mit dem anderen. Denn jeder hat Fehler. Jeder ist von seiner Fleischesnatur her ein Sünder. Und wir können nur so weit sündlos leben, wie der Herr Jesus in uns Wirkung hat. Jesus kann nicht sündigen. Der Heilige Geist in uns kann nicht sündigen. Aber unser altes Fleisch ist auch noch da. Und Martin Luther hat einmal gesagt, anknüpfend an Römerbrief Kapitel 7, dass unser ganzes Leben der Kampf zwischen Fleisch und Geist ist, dass wir den alten Adam versenken sollen, aber der Adam kann eben leider auch schwimmen. Unser altes Wesen kommt immer wieder hoch. Und so ist unser Leben ein tägliches Leben in der Heiligung und Erneuerung. Die Rechtfertigung, die der Herr Jesus am Kreuz uns geschenkt hat, dürfen wir in Anspruch nehmen, ein gereinigtes Herz bekommen, aber immer wieder sind wir aufgerufen, umzukehren, wenn wir versagt haben. Wir müssen da jetzt nicht mit einem Stichwortzettel herumlaufen, wo all unsere Sünden draufstehen. Es gibt auch einmal das Gebet in dem Psalmen: Herr, vergib mir auch die verborgenen Sünden. Wir müssen uns da nicht zermartern, aber das, was uns der Herr zeigt durch seinen Heiligen Geist, das sollten wir ausräumen und ausräumen lassen, uns leiten lassen dazu, wirklich alles unter das Kreuz Jesu zu bringen und auch untereinander auszuräumen, einander die Sünden zu bekennen und dann auch Vergebung zuzusprechen und zu erhalten. Herzliches Erbarmen, denn jeder macht Fehler, jeder versagt auf dem einen oder anderen Gebiet, zur einen oder anderen Zeit, je nachdem. Dann eine weitere Sache, die an sich sein sollte in der Gemeinde, ist, dass einer den anderen höher achten sollte als sich selbst. Das ist also das Gegenteil von Egoismus. Man kann das Fremdwort Altruismus nennen, also nicht das Ego, das Ich im Mittelpunkt, sondern der andere, den ich höher achten darf als mich selbst. So sagt der Herr Jesus, Entschuldigung, der Apostel Paulus schreibt im Philipperbrief, Kapitel 2, ich habe hier verschiedene Stellen mir markiert heute, ich muss jetzt nur die richtige finden, ja, Philipper 2, ab Vers 1. Wenn es nun bei euch irgendeine Ermutigung in Christus gibt, irgendeinen Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendeine herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habt und einmütig auf ein Ziel bedacht seid. Tut nichts aus Streitsucht oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder sehe nicht auf den eigenen Vorteil, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Denn er soll so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Und dann kommt die Beschreibung, wie Jesus sich erniedrigt hat selber, um uns zu erlösen und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Aber daraufhin hat der Vater ihn erhöht. Und sein Name ist der Name über alle Namen. Ich fasse zusammen, ja, Philipperbrief, ganz gewaltig. Aber hier steht eben, nichts aus Streitsucht, um eitler Ehre willen, also nicht selbstsüchtig und ehrsüchtig und ruhmsüchtig und habsüchtig. Es gibt so viele Süchte, habe gestern auch davon gehört. Sondern in Demut, Demut heißt Dienemut, Bereitschaft dem anderen zu dienen. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und wenn der Herr Jesus sagt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, dann heißt es nicht, liebe dich selbst, tun wir ohnehin normalerweise von Natur aus. Sondern es heißt, dass wir auch den anderen so lieben sollen, wie wir uns von Natur aus ohnehin schon lieben. Das ist nicht so einfach. Ich weiß, jeder steht sich selber am nächsten von seiner Natur aus. Aber wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, dann dürfen wir diese Liebe ausstrahlen und den anderen auch in seiner Liebe herzlich umarmen, im Geiste zumindest, und ihn nicht ausstoßen und ablehnen und verachten. Auch wenn vielleicht sein Aussehen uns befremdet, gibt es ja auch manchmal Antipathie, aber auch das kann der Herr überwinden helfen. Ich hatte im Studium manche Kameraden, mit denen bin ich auch nicht immer gleich so klargekommen, aber ich habe es dann ins Gebet genommen und manche davon wurden nachher die besten Freunde mit mir. Ja. Also so kann auch Jesus helfen und wir sehen dann, der andere ist auch ein Mensch, den Gott lieb hat. Auch wenn wir vielleicht zunächst nicht so den Zugang finden und er auch nicht zu uns den Zugang findet. Ein weiteres, wie es sein sollte, damit diese Sünde in der Gemeinde nicht grassiert, ist, dass wir uns ein weiches Herz schenken lassen, kein hartes Herz, keine Hartherzigkeit gegenüber dem Nächsten, sondern den Herrn immer wieder bitten, Herr, schenke mir ein weiches Herz voller Liebe. Und dann werden wir auch Respekt haben vor der Person des anderen. Und wenn wir manchmal vielleicht nicht immer den Respekt wahren, können wir auch das in Ordnung bringen und sagen, vergib mir, ich habe jetzt keine respektvolle Aussage gemacht zu dir oder über dich. Solange wir leben und reden können, haben wir immer noch die Möglichkeit, die Dinge auszuräumen und unter das Blut Jesu zu bringen. Wichtig ist auch, dass wir die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Geschwister akzeptieren. Überhaupt die Unterschiedlichkeit verschiedener Menschen. Die Christen haben ja unterschiedliche Gaben bekommen, was in 1. Korintherbrief Kapitel 12 beschrieben wird. Der eine hat jene Gabe, der andere diese. Und es soll keiner auf den anderen herunterschauen, der vielleicht eine andere Gabe hat als ich. Der eine hat vielleicht die Gabe, die Gemeinde zu leiten. Und der steht natürlich im Mittelpunkt. Und da kann schnell Eifersucht entstehen bei solchen, die andere Gaben haben und denken, die sind geringer, aber es gibt keine höhere oder geringere Gabe, sondern die Gaben sind so verteilt, dass es zum gemeinsamen Nutzen dient, zur Auferbauung der Gemeinde des Leibes des Christus. 1. Korinther 12. Wenn eine Gabe jemand für sich selber hortet, ist es nicht im Sinne Jesu, sondern sollen auch prüfen, wo haben wir die Gabe zu dienen, die Gabe, Hilfsdienste zu leisten, die Gabe zu predigen, die Gabe zu musizieren, ja, die Gabe, die Geister zu unterscheiden, die Gabe, Fremdsprachen geschenkt zu bekommen, ohne sie lernen zu müssen. Das ist eigentliche Zungenreden, nichts anderes, eine wirkliche Fremdsprache und so weiter. Also wo gibt es diese Gabe oder die Gabe der Heilung und so weiter. Aber die Heilung sollte nach dem neuen Bund, nach Jakobus 5 erfolgen, dass man die Ältesten ruft und sich gegenseitig die Sünden bekennt. Und dann heißt es auch, wenn man dann das ausräumt und auch das Haupt mit Öl salbt und so weiter, Jakobus 5, dann wird es auch besser werden. Wird der Herr ihn aufrichten. Das heißt nicht unbedingt heilen, aber aufrichten. Innerlich und oft auch äußerlich dann. Und das ist das Biblische, wie Heilung abfolgt. Nicht in großen Heilungsveranstaltungen oder Ähnlichem. Also die Gaben sind verteilt, während die Frucht jeder Christ entfalten sollte, über die ich gestern geredet habe. Liebe, Freude, Friede und so weiter. Aber die Gaben, das sind Dienstgaben, unterschiedlich verteilt. Und das sollte Respekt sein gegenseitig, Akzeptieren der Unterschiedlichkeit auch in den Gaben, auch bezüglich der natürlichen Begabungen, die ja auch jeder Mensch hat. Der eine kann besser rechnen, der andere besser schreiben oder besser handwerklich und so weiter. Und da sollte auch kein Abwägen sein, das ist höher oder geringer, sondern wir dürfen uns freuen über die Gaben, die der Herr schenkt. Zum Beispiel unser Sohn, der hat ganz andere Gaben als ich, habe ich schon gemerkt. Der kann prima Flugzeuge und alles Mögliche bauen. Ich habe dafür nie Interesse oder Begabung gehabt. Ja? Ich habe immer gelesen und geschrieben, könnt ihr euch ja denken. Aber ich freue mich darüber und habe gesagt, ja, dann wirst du vielleicht mal Ingenieur, ja, je nachdem, oder Handwerker. Und da dürfen wir auch sehen, dass wir jetzt einen praktischen Menschen in der Familie haben. Meine Frau ist auch praktisch begabt, freue mich auch drüber. Eine unpraktische Frau hätte zu mir nicht gepasst, ja, weil ich selber unpraktisch bin. So in handwerklichen Dingen, kannst du dich ja bestätigen. Wir haben halt schon ein bisschen zusammengearbeitet. Aber das ist doch wunderbar, wenn man sich da aneinander freuen darf. Nicht? So einfache Arbeiten kann ich auch machen. Aber wenn es dann komplizierter wird, da was zu konstruieren, ist dann schon eine Gabe, wo dann auch oft eine Ausbildung dann damit erfolgt. Also wenn wir die Unterschiedlichkeit auch in der Gemeinde akzeptieren, dann ist es schon mal viel gewonnen, wenn da kein Konkurrenzkampf so latent erfolgt oder Konkurrenzdenken. Und dann natürlich die Versöhnungsbereitschaft. Die sollte immer da sein, in der Ehe, in der Familie, in der Gruppe, in der Gemeinde. Versöhnungsbereitschaft. Denn überall werden wir aneinander schuldig. Es passiert Tag aus, Tag ein durch ein unüberlegtes Wort, durch einen missinterpretierten Blick. Ja, kann schon sein, warum guckst du mich so komisch an und was auch immer. Wir werden immer wieder aneinander schuldig und dann kannst du sehr schnell oft wegen Nichtigkeiten, Nichtigkeiten ist ähnlich wie Wichtigkeiten, aber anderer Buchstabe vorne, ja, wegen Nichtigkeiten mit N ein Streit entstehen. Und da sollten wir den Herrn immer wieder bitten um ein weiches Herz der Versöhnungsbereitschaft, damit wir nicht nachtragend sind. Wie schrecklich ist es, wenn manche auch in Beziehungen oder in der Ehe oder Gemeinde ein Notizbuch mit sich herumtragen, wo, also vielleicht auch innerlich, wo alles registriert ist, was der oder diejenige in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten alles falsch gemacht hat. Das ist dann schrecklich, wenn man dann so festgeschrieben wird auf Sachen, die man alle nur falsch gemacht hat. Und das, was man richtig gemacht hat, ja, das wird oft gar nicht registriert. Ist das nicht traurig und sehr einseitig und ungerecht, wenn sowas geschieht? Und vor allem, wenn sowas auch in der Gemeinde geschehen sollte. Ich kenne euch jetzt ja nicht. Ich rede jetzt einfach allgemein aus meiner Erfahrung, auch von unserer Gemeinde her, da habe ich ein bisschen mehr Einblick natürlich. Aber auch da gibt es manchmal Geschwister, hat man den Eindruck, haben die jetzt ein Notizbuch die letzten Jahre mit sich getragen, sondern alles Negative irgendwie aufgelistet, anstatt das wirklich zu bereinigen, auszusprechen, offen anzusprechen und dann auch vom Herrn vergeben zu lassen. 7 mal, 70 mal vergeben, wir haben es gehört, das was gleich im Anschluss hier kommt. Und dann erzählt ja der Herr Jesus dann das Gleichnis vom Schalksknecht, dem so viel erlassen worden ist und er war nicht bereit, einem anderen, der ihm etwas schuldete, einen ganz geringen Betrag zu erlassen. Ist das nicht schrecklich? Dieser Schalksknecht, wie viel ist ihm erlassen worden? 10.000 Pfund. Umgerechnet sind es etwa 100 Millionen D-Mark oder 50 Millionen Euro. Ich rechne schon wieder in D-Mark. Kommt ja wahrscheinlich bald wieder, hoffen wir alle. Und geht da wahrscheinlich gar nicht anders. Und das ist ihm erlassen worden, also eine für ihn unbezahlbare Schuld. Das ist ein Bild dafür, dass der Herr uns alles vergeben hat, wenn wir es wirklich bereuen und uns leid tut und sagen, Herr Jesus, durch dein Blut werde ich reingewaschen. Bitte wasch mich rein. Und dann war ihm alles vergeben. Und dann hätte er doch diesem anderen, der ihm nur umgerechnet 100 Mark oder 50 Euro schuldete, also 100 Silbergroschen, dem hätte er es auch vergeben können. Aber von dem hat er es eingefordert. Er war unbarmherzig und wurde dann auch schrecklich bestraft. So heißt dann am Schluss hier in Kapitel 18, Matthäus 18, und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis dass er bezahlt hätte alles, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht vergebet von Herzen ein jeglicher seinem Bruder. Und wisst ihr, was direkt nach dem Vater unser der Herr Jesus sagt? Das sollte ich vielleicht jetzt auch mal lesen. Es gibt ja im Vater unser verschiedene Bitten. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 6. Und eine davon lautet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben, heißt wörtlich. Vergeben haben. Der Herr vergibt uns, Gott vergibt uns, wenn wir unseren Schuldigern vergeben haben. Das ist also eine Voraussetzung. Das ist interessant, ja, gerade bei dieser Bitte. Und sehr aufrüttelnd und markant ist auch, dass gerade dieses die einzige Vaterunser-Bitte ist, die direkt nach diesem Gebet nochmal wiederholt und bekräftigt wird vom Herrn. Da heißt es dann nämlich nach dem Amen hier, die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen, und dann sagt der Herr Jesus, denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, steht also in Matthäus 6, Vers 14, Matthäus 6, 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, oder ihre Sünden vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Eine sehr eindringliche Warnung, vergebungsbereit zu sein. Egal, ob der andere das annimmt oder nicht. Aber wir von uns aus sollten den ersten Schritt tun. Und wenn der andere dann nicht die Vergebung annimmt, bleibt die Schuld auf ihm. Aber ich habe ein freies Gewissen und darf auch zum Mahl des Herrn gehen. So sollte es sein in der Gemeinde. Ich wiederhole nochmal, Liebe sollte es sein, herzliches Erbarmen. Einer sollte den anderen höher achten als sich selbst. Ein weiches Herz sollten wir uns schenken lassen. Respekt füreinander haben, die Unterschiedlichkeit akzeptieren und versöhnungsbereit sein. Was für eine herrliche Gemeinde wäre das, wo das praktiziert wird. Und es klappt ja auch teilweise, immer wieder. Immer wieder gibt es Lichtblicke, Aufbrüche, wo sich Brüder, wo sich Schwestern umarmen und von Herzen vergeben können. Aber wie ist es manchmal dann doch stattdessen, jetzt muss ich das Negative noch bringen, Sünde zwischen Brüdern, stattdessen gibt es leider oft ein Nachtragen. Man trägt dem anderen etwas nach, was er einmal gesagt hat, ein unbedachtes Wort, fühlt sich dann zurückgestoßen, abgelehnt und dann ist eine Barriere entstanden. Man kann mit diesen Menschen nicht mehr so offen verkehren, nicht so frei in die Augen sehen, auch wenn man sich jeden Sonntag in der Versammlung trifft. Es ist schade, es ist traurig. Und wie schön wäre es, wenn man sich dann mal anruft und sagt, komm, lass uns mal zusammen was unternehmen, mal reden drüber, mal einladen, einfach um diese Dinge zu bereinigen. Dann gibt es auch Empfindlichkeit, auch noch bei Christen. Und das ist so ein Zeichen, wie unser geistlicher Stand ist. Ich sage mal so, je empfindlicher wir noch sind, umso geringer ist unser geistlicher Stand, wenn ich mal so sagen darf. Und wer wirklich ganz mit dem Herrn verbunden ist, der wird auch leidensbereit sein. Der Herr Jesus hat gesagt, wie es der Jünger ist nicht über den Meister. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Und wenn wir denken, was der Herr Jesus für uns gelitten hat, warum sollten wir dann so empfindlich sein, wenn es nur ein böses Wort jetzt war, vielleicht auch eine böse Tat, aber ja, sie machen uns jetzt ja nicht den Kopf kürzer und so weiter. Und doch sind wir schon bei Kleinigkeiten oft empfindlich, beleidigt, unversöhnlich. Das sollte nicht sein. Dann betet doch, Herr, mach mein Herz weich und mach meine äußere Schale so fest, dass ich nicht bei jeder Kleinigkeit explodieren muss und so überempfindlich, übersensibel reagiere. Dann gibt es leider auch in Gemeinden, die Rechthaberei. Nur meine Erkenntnis ist die richtige, sagt dann der eine Bruder. Der andere, nein, meine Erkenntnis. Und es gibt manchmal auch Fragen, auch von der Bibel her, die sind nur sehr schwer zu lösen. Vielleicht auch gar nicht. Wir können mit unserem Verstand nicht alles ergründen. Ich hatte am ersten Abend so ein Thema, was sehr schwierig ist, freier oder unfreier Wille und all diese Fragen. Wollen wir doch da auch barmherzig sein, wenn ein Bruder, eine Schwester eine andere Erkenntnis hat. In Fragen, die nicht heilsentscheidend sind, darum geht es allerdings. Es gibt natürlich zentrale, heilsentscheidende Fragen. Jesus als der gekreuzigte, auferstandene, wiederkommende Herr, die Rettung allein durch ihn und so weiter. Ja, da können wir nicht faule Kompromisse schließen, auch nicht in der Bibelfrage, in der Gottesfrage und all diesen Dingen. Aber in manchen Randthemen, da sollten wir auch barmherzig miteinander umgehen. Wird dann da ein Vers hergezogen und da gibt es dann unterschiedliche Ansichten. Aber es sind oft auch Fragen, die nicht jetzt heilsentscheidend oder zentral sind. Also Rechthaberei und immer wieder nur auf seiner Erkenntnis, die doch auch Stückwerk Erkenntnis ist, nach 1. Korinther 13, nur auf seiner Erkenntnis beharren wollen, ist ein Zeichen auch von einer gewissen geistlichen Unreife. Ein wirklicher Christ wird die Wahrheit immer mit der Liebe verbinden. Er wird dem anderen seine Erkenntnis nicht um die Ohren schlagen, sondern sagen, ich habe das jetzt so erkannt von den und den Bibelstellen her, aber wenn mich jemand von der Bibel her überführt, dass es doch nicht stimmt, dann bin ich auch korrekturbereit. Also er wird nicht seine Erkenntnis dann so über den anderen stellen, dass der andere einfach in einer lieblosen Art zur Seite gefegt wird und gar nichts mehr gilt sozusagen. Also Rechthaberei, die dann gewissermaßen auch im geistlichen Sinne über Leichen geht, das ist nicht vom Herrn. Was auch leider oft vorkommt, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist Neid in Gemeinden, auch bezüglich unterschiedlicher Gaben, bezüglich des Einflusses. Manchmal gibt es ein Rangeln um Positionen, um Pöstchen und Ämter. Ich war zum Beispiel in einer Gemeinde, da konnte man jahrelang keinen Ältesten wählen, weil da war vor allem ein Bruder, der hat jedem die Kompetenz abgesprochen, hat gesagt, nur ich bin geeignet. Und das hat dann alles lahmgelegt. Ne? Aber es heißt, sagt ja die Bibel, wer sich selbst empfiehlt, ist nicht geeignet im Reich Gottes. Ne? Wer sich selbst empfiehlt. Und so, man wollte aber keinen Bruder übergehen, hat dann gar keinen Ältesten gewählt. Das war aber auch keine Lösung. Ne? Inzwischen hat sich diese Gemeinde aufgelöst, weil das war dann einfach auch kein Zustand. Ist dann traurig, wenn es so sich endet. Also Neid oder Angeberei, Ehrgeiz, das ist alles der Tod der Gemeinde. Man muss auch fragen, ob solche Brüder wirklich dann vom Geist Gottes geleitet sind. Denn das sind dann Reaktionsweisen, die das sehr in Frage stellen. Man strebt da nach einem Predigtamt. Überhaupt der Amtsbegriff findet sich so nicht in der Bibel, sondern da steht Diakonia und das heißt Dienst. Nicht? Predigt Dienst, aber kein Ämtchen und Pöstchen und Ehren und Karriere da machen wollen und alles. Das sind alles fleischliche Verhaltensweisen, die nicht vom Geist Gottes geleitet sind. Dann gibt es leider auch Hass und Zwietracht, Unversöhnlichkeit und was auch häufig ist, muss man leider feststellen, üble Nachrede. Hinten herum wird geredet, weißt du schon, was der da gemacht hat und was die jetzt für Kleider trägt und wo der alles hingeht und so weiter. Also hinten herum wird gesagt, mich hat auch vor einigen Monaten hat uns ein Bruder, sage ich schon mal noch, besucht, hat gesagt, weißt du nicht, dass der Bruder okkult belastet ist und so und der predigt da und so weiter. Dann habe ich natürlich den gefragt, habe gesagt, stimmt es, dass du okkult belastet bist? Und dann war dann Gottesdienst und dann war der eine Bruder über den anderen so erbost. Also der, der den anderen verleumdet hat, der wollte dann das Abendmahl mit austeilen, aber der, der verleumdet wurde, hat er gesagt, ich kann das Abendmahl mitnehmen, wenn der es austeilt. Und so wurde das offen, plötzlich vor der ganzen Gemeinde dieser Konflikt offenbar. Und das ist ganz schlimm, nicht? Da waren auch noch Gäste da, wenn dann sowas eskaliert, auch noch vor der Gemeinde. Man hat dann so gemacht, dass man die Ältesten gebeten hat, mit beiden zu reden. Und es gab dann auch zumindest teilweise eine Versöhnung und dass Dinge wirklich offen dann angesprochen wurden. Das ist nur ein Beispiel, wie eine Sache eskalieren kann in der Gemeinde. Ich habe daraufhin in dieser Gemeinde auch mehrere Bußpredigten gehalten. Die richten wir auch immer zuerst an sich, ja, nicht nur an andere. Und das war eine davon war auch die Predigt, die ich heute hier halte. Die habe ich damals dann dort auch gehalten zum ersten Mal. Weil das war der aktuelle Anlass, über dieses Thema dann auch zu sprechen. Wie dann auch die Situation von der Bibel her anzugehen ist, wenn sowas vorkommt. So am Sonntag darauf, dann habe ich diese Predigt gehalten. Und das war deshalb so schlimm, weil der eine hat hinten herum den anderen verleumdet, der ist okkult belastet. Und der andere hat ihn dann daraufhin vor der Gemeinde bloßgestellt. Der hat mich verleumdet und ich nehme kein Abendmahl, wenn der es austeilt. Also es ist beides schlimm, nicht? Und diese Sache musste dringend bereinigt werden. Üble Nachrede auf der einen Seite, hinten herum reden und auf der anderen Seite die öffentliche Bloßstellung des einen vor der ganzen Gemeinde. Die Reihenfolge, wie die gewesen sein sollte, das werde ich dann im zweiten Teil beleuchten, wie das richtig hätte gemacht werden können. Steht ja in Matthäus 18, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Dann gibt es auch noch zwei Beispiele, was nicht so gut ist in Gemeinden, wenn sich der eine über den anderen stellt und sagt, ich bin besser als du, ich bin begabter, ich bin geistlicher sogar. Ja, wenn das jemand von sich behauptet, ist er bestimmt nicht geistlicher. Und es wird zum Beispiel in der katholischen Kirche gelehrt, dass die Geistesgaben in der Hierarchie, im Stufensystem immer weiter nach oben zunehmen. Der Papst hat die größte Geistesfülle. Aber ist es wirklich so? Wenn er das hätte, könnte er nicht so viele Irrlehren verkündigen und auch noch interreligiöse Gebetstreffen in Assisi und anderen Orten mit Heiden zusammen veranstalten. Aber dieser Hochmut, dieses ganze Stufen- und Hierarchiedenken ist ohnehin vom Übel, vom Bösen. Ordnung muss sein in der Gemeinde. Dazu setzt Gott Älteste ein. Also nicht jetzt totales Chaos. Älteste ist biblisch und auch Diakone. Lest mal Timotheusbriefe und Titusbrief. Aber es sollte keine hierarchische Ordnung wie etwa in der katholischen oder evangelischen Kirche sein, wo dann Landesbischöfe und alles Mögliche von oben her diktieren, was die Leute zu denken und zu glauben haben sollen. Und oft selber gar nicht mehr auf der Grundlage der Bibel stehen. Völlig unbiblische Systeme sind das. In der Bibel gibt es nur Älteste und Diakone, sonst keine Ämter. Oder es sind alles sowieso Dienste. Die Begriffe Presbyteroi und Episkopoi, das meint beides Älteste. Das eine mehr der Hinweis, dass es etwas von älteren Brüdern sein sollten, Presbyteroi. Und Episkopoi heißt, dass sie die Aufsicht über die Gemeinde, also das Wächteramt bezüglich falscher Lehre üben sollen, damit keine falsche Lehre eindringt. Sie sollen schauen, dass die Lehre biblisch und nüchtern und fest gegründet im Wort ist. Und eines noch, der Herr Jesus sagt einmal, du siehst den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken im eigenen Auge siehst du nicht. So in der Bergpredigt, Kapitel 7, Matthäus 7, 1 bis 5. Auch das ist ein Problem, dass wir für die Sünden anderer oftmals ein Vergrößerungsglas benutzen und für unsere Sünden ja, ein Verkleinerungsglas sozusagen. Das ist Splitter und Balken, versteht. Das ist auch eine schlechte Basis für gutes Zusammenleben in der Gemeinde. Es sollte gerade andersrum sein, dass wir bei uns besonders wachsam sind, wenn wir versagen und beim anderen barmherzig sind. Das heißt auch nicht jetzt, dass wir 5 Grad sein lassen und einfach drüber hinwegsehen, wenn jemand gesündigt hat in der Gemeinde. Darauf komme ich gleich noch, sondern aber so, dass wir in Liebe und Wahrhaftigkeit ihn zur Umkehr einladen und dann aber auch barmherzig sind, wenn er wirklich diese Dinge bereut. Also es geschieht leider in der Gemeinde, ich fasse nochmal zusammen, Nachtragen, Empfindlichkeit, Rechthaberei, Neid, Hass, Zwietracht, üble Nachrede, öffentliche Bloßstellung vor anderen, dass man sich über den anderen stellt und dass man ein Vergrößerungsglas für die Sünden der anderen verwendet und für sich dagegen das Verkleinerungsglas. Die Folgen eines solchen ungeistlichen und unbiblischen Verhaltens sind, dass die Sünde dann um sich greift wie ein böser Sauerteig. Wie ein böser Sauerteig, der auch in 1. Korinther 5 beschrieben wird. Und dieser böse Sauerteig zerfrisst die eigene Seele, er zerfrisst die Gemeinde, er zerstört die Glaubwürdigkeit nach außen und er lähmt die Mission und führt zum Spott der Welt. Das möchte ich noch kurz ausführen. Der böse Sauerteig der Sünde zerfrisst die eigene Seele, die Seele der Einzelnen, meine Seele und die des anderen, mit dem ich in Konflikt stehe. Wenn ich unbereinigte Verhältnisse über Dauer mit mir herumschleppe, dann nimmt meine eigene Seele Schaden. Es kommt zu einem inneren Leiden. Unfriede im Herzen, Bitterkeit bis hin zu Magenleiden und Magengeschwüren. Das wirkt sich dann auch psychosomatisch aus. Eine bittere Wurzel zerfrisst mich von innen her. Und wie wunderbar, wenn ich alle meine Bitterkeit dem Herrn Jesus bringen kann. Herr, nimm meine Bitterkeit weg. Lass mich Frieden haben im Herzen. Habt ihr das auch schon erfahren dürfen? Dass wir wirklich alle unsere Sorgen auf den Herrn werfen dürfen. Das ist ein großer Vorzug, den ein wirklicher wiedergeborener Christ hat. Andere müssen mit sich selber da fertig werden und gehen dran kaputt, früher oder später. Da kommen dann Krankheiten bis hin zu Magengeschwür, Krebs und was auch alles dann, was man so in sich hineinfrisst, Herzinfarkt. Da kann man, das Herz kann es nicht mehr tragen, nicht? Aber wie gut, wenn wir Jesus haben dürfen, der uns Geborgenheit und Trost und Friede gibt, auch wenn es noch so sehr tobt um uns herum und auch unser Herz ruhig machen kann. Der böse Sauerteig zerfrisst die eigene Seele, auch die Seele der anderen. Wir sollten ihn hinausfegen lassen durch den Geist Gottes. Der böse Sauerteig zerfrisst eben auch die Gemeinde, indem die Werke des Fleisches überhand nehmen, die in Galater 5 beschrieben sind. Galaterbrief Kapitel 5 heißt es ja, klar erkennbar sind die Werke des Fleisches, nämlich Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Völlerei und dergleichen, von denen ich euch voraussage, wie ich auch früher schon gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das heißt an der Stelle aber, dass es auch dafür Vergebung gibt, wenn der Mensch davon umkehrt. Das zerstört die Gemeinde, wenn diese Sünden offensiv da ausgelebt werden und geduldet werden, wenn man nicht dagegen einschreitet, wenn die Ältesten nicht ihr Aufseheramt, Episkopos, ja, Aufseher, wahrnehmen in guter und ordnender Weise. Das ist die große Not heute in den großen Kirchen, dass da alles geduldet wird, jede Sünde fast schon. Es gibt kaum noch Gemeindezucht in den großen Kirchen. Auch in den Freikirchen wird es immer weniger. Und die Gemeindezucht müsste oft schon gegen die Führungspersonen ausgeübt werden, weil da die Irrlehren am meisten kommen, von oben her. Der Fisch fault vom Kopf her. Aber wer kann da noch Gemeindezucht üben? Die Basis ist dann oft überfordert. Die Macht ist ja aus den Händen genommen. Und oft sehen sich die Gläubigen dann zurück in unabhängige Gemeinden. Es bleibt dann oft kein anderer Ausweg. Das ist die Situation in der Endzeit. Es wird eine kleine, bedrängte Herde sein, die aber dem Herrn Jesus die Treue hält. Böser Sauerteig zerfrisst die Gemeinde von innen her. Das ist das Schlimme und Gefährliche. Der böse Sauerteig zerstört aber auch die Glaubwürdigkeit nach außen hin. Wenn man nicht dem Bösen wehrt in der eigenen Mitte, dann wird die Welt ihren Spott treiben. Guck mal, wie es bei denen zugeht, bei den Christen. Da wird alle und jede Sünde geduldet. Da werden sogar Homosexuelle jetzt schon gesegnet. Was sagt denn da die Welt dazu? Jeder Ungläubige weiß doch, dass das nicht in Ordnung sein kann, weil ja die Menschheit schon längst ausgestorben wäre, wenn das jetzt normal wäre, schon immer. Ne? Heute macht man ja alles als normal. Wir wollen diesen Betroffenen seelsorgerlich helfen. Das sage ich immer, wenn ich das Thema anschneide. Aber heute wird das alles als normal hingestellt und Sünde darf nicht mehr Sünde genannt werden, auch schon per Gesetz, Antidiskriminierungsgesetze. In der EU-Verfassung, überall haben wir das schon. Wir sehen, wie weit wir in der Endzeit fortgeschritten sind. Der böse Sauerteig zerstört die Glaubwürdigkeit nach außen. Deshalb treten auch so viele aus den Kirchen aus, weil man weithin diesen Dingen nicht mehr wehrt. Ausnahme bestätigt die Regel, aber weithin wird solchen Dingen nicht mehr gewährt, sondern es wird sogar noch abgesegnet, was Gott ein Gräuel ist. Und der böse Sauerteig lähmt auch die Mission. Evangelist Wilhelm Pahls, noch einer der guten alten Evangelisten, Er hat einmal erzählt, dass er in einer Gemeinde eine Evangelisation hatte und es kam einfach niemand zum Glauben an den ersten zwei Tagen. Und er hat sehr oft Bekehrungen, aber da kamen die ersten zwei Tage niemand zum Glauben. Und dann hatten sie eine Gebetsgemeinschaft und dann hat er auch gebetet, Herr, wenn hier irgendetwas unbereinigt ist zwischen den Brüdern und Schwestern, dann decke du es auf und schenk Erneuerung von innen her, damit auch nach außen Frucht entstehen kann. Er hat gemerkt, dass da eine Lähmung ist, dass irgendwas nicht stimmt in dieser Gemeinde. Ja, und da haben sie gebetet, eine halbe Stunde, eine Stunde zusammen. Und dann sind nach dieser Zeit plötzlich zwei Brüder hinausgegangen, nach einiger Zeit, etlichen Minuten wieder gekommen und haben viel fröhlicher ausgesehen als vorher. Und dann gingen auch wieder zwei weitere hinaus, kamen auch zurück. Und die Dinge wurden bereinigt. Sie haben erkannt, wir haben Unfriede miteinander, da sind Dinge nicht bereinigt gewesen und sie haben es in Ordnung gebracht. Und dann konnte Frucht entstehen, kamen Menschen zum Glauben durch diese Evangelisation in dieser Gemeinde. Das hat mich sehr beeindruckt, dieses Beispiel. Und das erlebt man ja auch, dass man nicht nach außen wirken kann, wenn innen noch keine geordnete Situation ist. Deshalb, wenn in euren Gemeinden, ich kenne jetzt eure verschiedenen Gemeinden nicht, aber wenn irgendwelche Dinge vor dem Herrn nicht bereinigt sind, nicht in Ordnung sind, dann schaut und betet, dass es in Ordnung kommt. Auch um des Zeugnisses gegenüber den Ungläubigen und auch um des Missionsauftrags willen. Nun aber zum zweiten Teil. Wie kann die Sünde vergeben und bereinigt werden? Sie kann allein durch die Gnade Jesu Christi vergeben und bereinigt werden. Seinen stellvertretenden Tod am Kreuz, wo er uns reingewaschen hat durch sein vergossenes Blut. Und da, wo Menschen zum Beispiel unterschiedlich sind, und wir sind ja alle unterschiedlich, ja, mehr oder weniger, es gibt manchmal Ähnlichkeiten, aber jeder hat eine individuelle Eigenschaft, auch Zwillinge sind unterschiedlich in ihrer Wesenheit, doch in manchen Punkten. Und da, wo Menschen eben so unterschiedlich sind, dass es zum Konflikt kommt, da können wir beten, Herr Jesus, trete du dazwischen, gleiche unsere Unebenheiten aus, unsere Unterschiedlichkeiten. Schenk uns, dass wir uns verstehen, dass wir nicht aneinander vorbeireden, dass die Kommunikation in Ordnung kommt. Das sage ich auch Ehepaaren, die vielleicht zerstritten sind. Ja, dass, wenn der Herr Jesus dazwischen steht, er kann auch helfen, dass Missverständnisse nicht so zunehmen und überhand nehmen, sondern dass man auch lernt zuzuhören und zurückzufragen, wie hast du das gemeint? Es ist oft ein Kommunikationsproblem, wenn es zu Konflikten kommt, genauso auch zwischen Brüdern und Schwestern. Wie hast du das gemeint? Ach, da habe ich dich ja ganz missverstanden, entdeckt man plötzlich. Und vergib mir, dass ich das so undeutlich formuliert habe. Und der andere vergibt mir, dass ich es missverstanden habe. Und in Zukunft möchten wir lernen, uns deutlicher auszudrücken und besser zuzuhören. Auch das kann Jesus schenken, uns durch seinen Heiligen Geist leiten, dass wir einfach die Botschaft des anderen richtig verstehen. Und nun möchte ich auf Matthäus 18 zurückkommen, auf die Gemeinderegel. Und zwar diese vier Stufen abschließend hier nochmal etwas mit uns näher betrachten. Wie sollen wir nun vorgehen, wenn es tatsächlich zum Krach, zur Explosion, zum Konflikt in der Gemeinde gekommen ist? Oder wenn Sünde vorgekommen ist? Sündigt aber dein Bruder, so gehe hin und halte es ihm vor. Zwischen dir und ihm allein hört er dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hier geht es also darum, dass ein Bruder am anderen schuldig geworden ist, zunächst einmal. Das wird deutlich bestätigt dann in Vers 21, wo Jesus von Petrus gefragt wird, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Das ist der Zusammenhang. Also es wird nochmal hier verdeutlicht, der Bruder, der an mir sündigt. Wenn also hier persönliche Schuld zwischeneinander geschehen ist, dann soll man was tun? Man soll zunächst einmal unter vier Augen miteinander reden. Zu zweit. Es noch nicht an die große Glocke hängen. Und oft kann es dann schon ausgeräumt werden. Es heißt also gerade nicht, alles gleich vor die Gemeinde bringen, wie ich vorhin in dem Beispiel ja dargestellt habe, wo dann der eine Bruder den anderen vor allen gleich bloßgestellt hat. Das kann noch zu mehr bösem Blut führen. Und deshalb konnte das dort auch nicht ganz bereinigt werden. Das ist immer noch die bittere Wurzel, der hat mich vor der Gemeinde bloßgestellt. Ja, wie stehe ich denn jetzt da? Das ist eben eine ganz peinliche Situation. Sowas sollte nicht sein. Und das sind auch die Ältesten aufgerufen, einzuschreiten, wenn sowas losbricht. Da könnte ja jetzt jeder hier zwischenrufen und Dinge und persönliche Dinge breitreden. Das wäre ja das Chaos pur. So wie es ja manchmal im Bundestag zugeht. In Deutschland auch, aber in anderen Ländern schon viel stärker. Gehen sie ja aufeinander los manchmal in Parlamenten. Was man da für Bilder sieht aus der Türkei oder Italien, ist ja nicht mehr feierlich. Nun, nein, so soll es nicht sein, sondern wir sollen zu zweit, ja, einen Termin machen, vielleicht auch telefonisch, besser noch persönlich, sich in die Augen schauen und dann die Dinge bereinigen. Hört er dich, hört der Bruder dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wunderbar, wenn man dann sogar zu Freunden auch werden kann. Bruder und Freund, ja, kann ja beides auch zusammenwachsen. Aber wenn das nicht geschieht, dann gibt es die nächste Stufe. Und zwar, im nächsten Vers, hört er dich nicht, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jegliche Sache stehe auf zweier oder dreier Zeugen Mund. Also auch hier noch nicht das große Forum der Gemeinde, sondern zwei oder drei, in der Regel dürften es dann die Ältesten sein der Gemeinde. Und das ist deshalb wichtig, damit nachher nicht irgendwas behauptet wird, was gar nicht gesagt wurde. Diese Ältesten oder diese Brüder, die da hinzugezogen werden, sie sind dann Zeugen und bezeugen, das wurde gesagt, das wurde nicht gesagt, damit die Sache nicht noch mehr eskaliert und noch unwahre Dinge in die Welt gesetzt werden. Sie können also Gerüchten entgegentreten. Sie können auch den beiden Streithähnen ins Gewissen reden, als Vermittler fungieren. Mediatoren nennt man das heute modern. Nicht? Auch bei Scheidungsprozessen gibt es ja heute statt Gerichten oft auch Mediatoren, um die Sachen möglichst friedlich über die Bühne zu bringen. Hat sogar die Welt gelernt, wo diese Sachen alle sehr schmerzlich und problematisch sind. Aber um wie viel mehr sollten in der Gemeinde solche Vermittler da sein? Es ist immer wichtig, dass dann auch die Wahrheit in Liebe gesagt wird, dass es nicht noch zu mehr Streit kommt, dass man vorher betet, vor jedem Gespräch, auch schon unter vier Augen, und dass man auch nur dann sagt, was biblisch begründet ist. Ja, das ist wunderbar, wenn dann es zur Versöhnung kommt und wenn die bösen Dinge ausgeräumt werden können. Wenn das aber nicht geschieht, dann erst tritt die dritte Stufe ein. Vers 17, hört er die nicht, dann sage es der Gemeinde. Dann ist immer noch die Möglichkeit, dass wenn der gesündigt hat, vor die Gemeinde gestellt wird, dass er umkehrt und Buße tut. Und es geht hier auch, wenn es dann der Gemeinde gesagt wird, dann geht es auch um Dinge, die die Gemeinde betreffen. Das ist wichtig zu wissen. Und es geht hier dann nicht um jede Art von Sünde, sonst müssten ja die Gemeinden räumen, da müssten alle ausgeschlossen werden. Denn es gibt keinen, der ohne Sünde ist. Das hat mich kürzlich jemand gefragt, ja, die Gemeindezucht, der Ausschluss, bezieht sich das jetzt auf jede Sünde? Da habe ich gesagt, dann wären Sie und ich auch nicht mehr da. Nicht? Denn wir sind keine perfekten Heiligen. Das werden wir erst im Himmel, werden wir völlig reingewaschen dann Zugang haben. Aber hier brauchen wir immer wieder die Reinigung. Es geht, so verstehe ich das, um solche Sünden, die offensiv in die Gemeinden hineingetragen werden und wo auch keine Umkehrbereitschaft bei den Betreffenden zu erkennen ist. Zum Beispiel ein Lebensstil, der mit der Bibel nicht übereinstimmt. Uneheliche Verhältnisse, die dann offensiv propagiert werden in der Gemeinde, homosexuelle Beziehungen oder Irrlehren in zentralen Fragen, die dann die Gemeinde zerstören würden von innen. Zum Beispiel die Leugnung der Gottessohnschaft Jesu und solche Dinge. Ja, wenn so etwas kommt, dann muss man ganz klar dann den Betreffenden zurechtweisen, unter vier Augen, dann mit zwei Zeugen oder drei, gemäß dieser alttestamentlichen Regel. Jede Sache soll aufgrund von zwei oder drei Zeugen Mund geprüft werden und gerichtet werden. Oder wenn das alles nichts hilft, dann muss die Gemeinde eine Versammlung praktisch haben, wo die Sache dann geklärt wird. Und die Gemeinde insgesamt dann muss entscheiden, was geschieht und ob es zum Ausschluss kommt, wenn die Umkehrbereitschaft fehlt. Und so lesen wir dann auch weiter in Matthäus 18, Hört er die Gemeinde nicht, dann sei er dir wie ein Heide und Zöllner. Das heißt zu Deutsch, dann soll er ausgeschlossen werden. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, dass die Gemeinde vor dem Bösen bewahrt bleibt. Sonst frisst die Irrlehre und die falsche Lebensweise, die Sünde, um sich wie ein Krebsgeschwür und zerstört die Gemeinde von innen her. Das darf nicht sein, um der vielen anderen Schäflein willen, im positiven Sinne zu verstehen, die dann angesteckt würden von dieser ansteckenden Krankheit, dieser Sündenkrankheit, dieser falschen Lehre. Also um der Gemeinde willen muss der Ausschluss erfolgen und zweitens aber auch um des Betreffenden willen. Denn nur durch diese starke Maßnahme wird er unter Umständen so weit geführt werden, dass er doch noch zur Umkehr findet, wenn er merkt, jetzt bin ich plötzlich draußen. Was habe ich denn falsch gemacht? Dass er in sich geht wie der verlorene Sohn und zurückkommt zum Vaterhaus und sagt, ja, ich habe es jetzt erkannt, es war Schuld, es war falsch, bitte vergebt mir, nehmt mich wieder auf. Das wird ja noch ausführlicher dargestellt im 1. Korintherbrief, Kapitel 5. Ich lese mal dann auch einige Verse vor. Das, vielleicht kennt ja nicht jeder das, aber dass wir einfach verstehen noch besser, wie das hier vom Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, für die Gemeinde niedergelegt ist. Der Apostel Paulus schreibt hier, inspiriert vom Heiligen Geist, in 1. Korinther 5. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, die auch unter den Heiden nicht genannt wird, nämlich dass einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr macht euch groß und seid nicht vielmehr betrübt, damit der, der diese Tat getan hat, aus eurer Mitte ausgeschlossen wird. Das ist dann schon die letzte Stufe hier, der Ausschluss. Und dann schreibt der Apostel weiter, obwohl ich dem Leib nach zwar abwesend bin, bin ich doch dem Geist nach gegenwärtig und habe schon, als sei ich gegenwärtig über den, der das so getan hat, das Urteil gefällt. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wenn ihr versammelt seid mit meinem Geist, mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus, einen solchen dem Satan zu übergeben. Und das heißt ausschließen in die Welt hinein. Das ist der Machtbereich Satan, so ist das zu verstehen. Ja. Einen solchen dem Satan zu übergeben zum Verderben des Leibes, damit der Geist am Tag des Herrn Jesus gerettet wird. Er wird also leiblich ausgeschlossen, aber in der Hoffnung, dass er geistlich umkehrt noch rechtzeitig. Und dann schreibt der Apostel noch, eure Prahlerei ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Jetzt geht es um die Gemeinde. Die ganze Gemeinde würde zerstört, wenn man diese Sünde dulden würde im Raum der Gemeinde. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr schon ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm Christus ist für uns geopfert worden. Darum lasst uns das Fest nicht im alten Sauerteig feiern, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und der Wahrheit. Ich habe euch im Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Unzüchtigen. Das beziehe ich gar nicht auf die Unzüchtigen dieser Welt oder auf die Habsüchtigen oder Räuber oder Götzendiener. Sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Also in der Welt sind die ja überall, nicht? Und nun geht es weiter, nun aber habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit jemandem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ein Unzüchtiger, ein Habsüchtiger, ein Götzendiener, ein Lästerer, ein Trunkenbold oder ein Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr auch nicht essen. Essen drückt hier die Gemeinschaft aus, ja, die enge Gemeinschaft zu Tisch, die dann auch praktisch eine Anerkennung dieser Sünden bedeuten würde. So ist es zu verstehen. Und nun schließt dieses Kapitel mit den Versen. Weshalb sollte ich auch die beurteilen, die draußen sind? Zieht ihr die nicht zur Rechenschaft, die drinnen sind? Gott aber wird die, die draußen sind, beurteilen. Entfernt den Bösen aus eurer Mitte. Also ihr seht diese zwei Ziele. Die Gemeinde muss bewahrt werden vor der inneren Zerstörung und der Sünder selber soll durch diesen drastischen Schritt des Ausschlusses noch zur Umkehr finden. Die Gemeinde wird sicherlich weiter für ihn beten, dass er wieder zurückkommt, wie der verlorene Sohn zum Vaterhaus. Und nun sind wir gleich am Ende. Der Herr Jesus sagt ja dann im Anschluss daran noch, Diese Verse sind leider auch oft missgedeutet worden, etwa in der katholischen Kirche. Der Jesus sagt dann noch: Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Daraus hat man nun dieses priesterliche Amt konstruiert, das die Kraft hat, Sünden zu erlassen, zu vergeben in der Ohrenbeichte. Aber das ist damit gar nicht gemeint, sondern es ist grundsätzlich gemeint, dass, wenn jemand die Sünde bekennt, dass dann die Gemeinde, stellvertretend durch die Ältesten repräsentiert, die Möglichkeit hat, wenn jemand Buße tut, ihm die Vergebung zuzusprechen, das heißt lösen. Ja, es wird, die Sünde wird vergeben und natürlich vergibt Gott selber, aber die Ältesten dürfen zusprechen, deine Sünden sind dir vergeben. Und wenn jemand nicht umkehrt, dann bleibt er gewissermaßen gebunden, dann sind die Sünden eben nicht vergeben. Man kann da jetzt keine sakramentalistische Stufenleiter oder Hierarchie konstruieren, sondern es geht ja ganz schlicht darum, dass jemand bußfertig dann auch vor die Gemeinde tritt und man ihm die Vergebung stellvertretend für den Herrn Jesus zuspricht oder, wenn er nicht Buße tut, ihm sagen muss, du bleibst weiter unter der Gottesferne stehen, die Sünden sind behalten, wo du sie nicht erkennst und kehre doch noch um, damit sie dir vergeben werden können. Und deshalb folgt jetzt auch noch der Vers, weiter sage ich euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Hier betont der Herr Jesus noch einmal die Kraft des Gebets, dass unser Gebet wirklich das Herz Gottes erreicht, dass der Herr Jesus schon bei zwei oder dreien dabei ist, wenn wir uns im Gebet vereinigen. So wird es auch immer vor der Versammlung tun, auch im Nebenraum oder auch hier als Gemeinde. Es ist einfach wunderbar, wenn wir wissen dürfen, der Herr bewegt auch die Herzen derer, die noch verstockt sind, die vielleicht noch keinen Zugang haben zur Gemeinde oder ausgeschlossen werden mussten, damit sie auch umkehren und Buße tun. Das Thema war also Sünde zwischen Brüdern. Wie gehen wir damit um? Die Gemeinderegel Matthäus 18 und ihre Befolgung heute. Ich hoffe, dass uns einiges deutlich geworden ist, wie wir uns positiv geistlich verhalten sollten als Christen in der Gemeinde. Und das möchte ich nochmal abschließend sagen. Wir sollten von der Liebe Jesu erfüllt sein. Wir sollten herzliches Erbarmen miteinander haben. Wir sollten einander höher achten als uns selbst und sein weiches Herz vom Herrn schenken lassen. Die Unterschiedlichkeit des anderen respektieren und akzeptieren und vor allem auch eine ständige Versöhnungsbereitschaft praktizieren, geleitet vom Geist Gottes. Möge der Herr uns dazu immer wieder Kraft und Gnade schenken. Amen. Wir erheben uns, soweit es möglich ist, zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir sehen, wie wir alle ganz arg auf dich angewiesen sind, Herr, denn aus eigener Kraft können wir nichts tun. So hilf uns, dass unsere Gemeinden wirklich Lichter sein dürfen in dieser Welt und nicht Brutstätten der Finsternis. Erbarm dich auch über Kirchen, Freikirchen, Gemeinden, wo so viel Durcheinander eingebrochen ist. Du kannst noch bei vielen Umkehr schenken. Sie haben ja auch dein Wort, soweit sie es nicht verfälscht haben. Und schenk ihnen, dass sie in deinem unverfälschten Wort lesen und lernen und auch wir selber immer wieder lesen und lernen, wie wir als Christen leben sollen. Lass auch diesen Abend dazu dienen, lass dein Wort weiterwirken in unseren Herzen und verändere uns immer mehr in dein Bild, Herr Jesus Christus. Dir sei alles Lob und alle Ehre gebracht, jetzt und in Ewigkeit. Amen.